Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Buch Esra. Ich habe ja schon gesagt, wir starten eine neue Reihe durch die Bücher Esra und Nehemia und wir hören heute auf die ersten beiden Kapitel. Esra Kapitel 1, Vers 1. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ: So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außerdem, was sie alles freiwillig gaben. Der König Kyros gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen hatte und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, gab sie heraus durch Mithridat, den Schatzmeister, und übergab sie abgezählt Sesbizar, dem Fürsten von Juda. Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer, 30 goldene Becher und 410 silberne Becher von der zweiten Art und 1000 andere Geräte. Die Zahl aller Geräte, der goldenen und silbernen, betrug 5400. Diese alle brachte Sesbizar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Und dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babylon weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt. Die mit Serubabel, Jeschua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum und Baana kamen. Dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israel. Jetzt folgt eine lange Liste von Israeliten, die einfach nach Familien aufgezählt werden. Und wir lesen weiter in Vers 36. Jetzt kommen nämlich besondere Gruppen im Volk, angefangen mit den Priestern. Kapitel 2, Vers 36. Die Priester, die Söhne Jedaias vom Haus Jeschuas waren 973, die Söhne Immers 1052, die Söhne Paschurs 1247, die Söhne Harims 1017, die Leviten, die Söhne Jeschuas und Kadmiels von den Söhnen Hodavias, 74. Die Sänger, die Söhne Asafs, 128. Die Söhne der Türhüter, die Söhne Shalums, die Söhne Arters, die Söhne Talmons, die Söhne Akubs, die Söhne Hatitas und die Söhne Shobais, zusammen 139. Die Tempeldiener, die Söhne Zihas, die Söhne Hasufas, die Söhne Tabaots, die Söhne des Keros, die Söhne Siahas, des Söhnes Padons, die Söhne Lebanans, die Söhne Hagabas, die Söhne Akubs, die Söhne Hagabs, die Söhne Salmais, die Söhne Hanans, die Söhne Gideels, die Söhne Gahas, die Söhne Reajas, die Söhne Rezins, die Söhne Nekodas, die Söhne Gassams, die Söhne Ussas, die Söhne Paseachs, die Söhne Besais, die Söhne Asnas, die Söhne der Mehuniter, die Söhne der Nephisiter, die Söhne Bakbuks, die Söhne Hakufas, die Söhne Hachurs, die Söhne Baslus, die Söhne Mehidas, die Söhne Harsas, die Söhne Barkos, die Söhne Siseras, die Söhne Tamachs, die Söhne Neziachs, die Söhne Hatifas, die Söhne der Knechte Salomos, die Söhne Sotais, die Söhne Soferets, die Söhne Perudas, die Söhne Ja'alas, die Söhne Dakons, die Söhne Gidels, die Söhne Shephatias, die Söhne Hattils, die Söhne Pocherets von Zebaim, die Söhne Amis. Die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392. Und diese zogen auch mit herauf aus Tel-Melach und Tel-Harsa, Kerub, Adan und Immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Die Söhne Delaias, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas, 652. Und von den Söhnen der Priester, die Söhne Habaias, die Söhne des Hakots, die Söhne Basileis, der von den Töchtern Basileis des Gileaditas eine Frau genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war. Diese suchten ihr Geschlechtsregister, und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Und der Statthalter sagte ihnen, dass sie nicht vom Hochheiligen essen dürfen, bis ein Priester für die Urim und die Tumim seinen Dienst antreten würde. Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360, ohne ihre Knechte und ihre Mägde. Deren Zahl betrug 7.337 und dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere, an Kamelen 435 und 6.720 Esel. Und als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte wieder aufbauen könnte. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61.000 Golddareiken und 5.000 Silberminen und 100 Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den vergangenen 2 Wochen waren die Schlagzeilen in Deutschland bestimmt von einem Stromausfall. Mehrere Tage war der Südwesten von unserer Hauptstadt, von Berlin, ohne Strom und ohne Heizung. Und Grund dafür war ein hinterhältiger terroristischer Anschlag auf das Stromnetz. Ja, zu der Tat haben sich linke Extremisten bekannt. Und sie haben in ihrem Bekennerschreiben gesagt, es gehe ihnen um den Kampf gegen die Herrschenden und gegen fossile Energieträger. Bei aller berechtigter und heftiger Kritik, eines muss man ihnen lassen. Diese Menschen leben für ihre Überzeugung. Koste es, was es wolle. Szenenwechsel. Ja, wenn du gerne Fußball schaust, dann wirst du festgestellt haben, meistens ist die Kamera auf dem Spiel, aber manchmal schwenkt sie auch so ins Publikum. Dann sitzen da Leute, so ganz normale Leute wie du und ich, ja, Familien, dann so ein paar Funktionäre. Aber dann gibt es auch noch die Ultras. Die stehen die ganze Zeit bei so einem Spiel. Ja, viele von den Männern oberkörperfrei, jedes Wochenende, egal wo der eigene Verein spielt, egal wie kalt es draußen ist, total hingegeben. Sie leben für ihren Verein. Und es sind nur 2 Beispiele von völlig unterschiedlichen Menschen. Aber diese Menschen haben alle eine Sache gemeinsam. Sie leben für eine Sache in ihrem Leben und das total hingegeben. Und wenn du solche Geschichten hörst oder solche Leute im Fernsehen siehst, was denkst du dann? Ich glaube, die meisten gut bürgerlichen Deutschen denken sich, können die nicht einfach normal leben? Normale Kleidung, normaler Job, Wohnung oder Haus kaufen, einfach normal. Und ganz ehrlich, ein Teil von mir denkt natürlich auch so. Ja, der Anschlag war ein Verbrechen, Punkt. Und ich bin froh, dass meine Nachbarn es nicht auf meine Stromleitungen abgesehen haben. Aber gerade in letzter Zeit, wenn ich solche Leute gesehen habe, die mit vollem Einsatz für etwas leben, dann kam mir auch ein anderer Gedanke. Und zwar die Frage, ist es nicht so, dass solche Menschen etwas erkannt haben, was vielen anderen Menschen in unserer Gesellschaft entgeht? Nämlich die Tatsache, dass wir alle für etwas geschaffen sind, was größer ist als wir selbst. Und so leben Menschen für den linken Klassenkampf, für St. Pauli oder für was auch immer. Keine Frage, als Christen wissen wir, dass das, wofür sie leben, dieses Leben nicht wert ist. Und das, was sie für größer halten als sich selbst, das ist eine große Illusion. Und natürlich ist es auch so, dass es in der Praxis teilweise fatale Folgen hat. Siehe der Anschlag auf das Stromnetz. Aber wie gesagt, sie erinnern uns mit ihrem Fanatismus daran, dass wir Menschen geschaffen sind, um für etwas zu leben, was größer ist als wir selbst. Und die Bibel nennt dieses Leben für etwas, das größer ist als wir selbst, Anbetung. Und sie macht klar, jeder Mensch, ausnahmslos jeder, ist für Anbetung von Gott geschaffen. Jeder Mensch betet immer etwas an. Oder anders formuliert, kein Mensch kann nicht anbeten. Und das stellt natürlich dir die Frage, wen oder was betest du an? In einem Sinn gibt es Millionen Möglichkeiten, ja, von St. Pauli bis zum Klassenkampf. Aber wenn wir es mal runtergebrochen haben, wenn wir es runterbrechen, dann gibt es genau zwei. Entweder du betest den wahren Gott an oder du betest irgendetwas anderes an. Entweder du betest den Gott der Bibel an oder du betest irgendeine Illusion an. Und Gottes Wort macht uns deutlich, dass wir den wahren Gott anbeten sollen. Dafür haben wir ja Gottes Wort. Dort stellt Gott sich vor und er fordert uns in seinem Wort auf, dass wir ihn allein anbeten. Also für etwas Größeres leben, als wir selbst es sind. Das Problem ist, durch unsere Sünde sind wir darauf gepolt, etwas anderes anzubeten. Nur nicht den wahren Gott. Und deswegen müssen wir nicht nur hören, dass wir den wahren Gott anbeten sollen, sondern wir müssen von diesem Gott auch dazu befreit werden, damit wir ihn überhaupt anbeten können. Und in den beiden Kapiteln für heute Morgen, die wir gerade gelesen haben, da sehen wir, dass Gott genau das tut. Gott befreit uns, damit wir ihn anbeten. Und das ist mein Thema für heute Morgen. Du bist befreit, um deinen Gott anzubeten. Und wir wollen uns vier Dinge dazu anschauen. Zu dieser Befreiung. Erstens, die Befreiung zur Anbetung ist Gott gewirkt. Zweitens, die Befreiung zur Anbetung ist nötig. Drittens, die Befreiung zur Anbetung ist persönlich. Und viertens, die Befreiung zur Anbetung ist motivierend. Du bist befreit, um deinen Gott anzubeten. Erstens, die Befreiung zur Anbetung ist Gott gewirkt. Zweitens, nötig. Drittens, persönlich. Und viertens, motivierend. Ich habe schon gesagt, mit dieser Predigt starten wir eine neue Reihe durch die Bücher Esra und Nehemia. Und die beiden Bücher gehören in der hebräischen Bibel eng zusammen. Dort sind sie sogar ein Buch. Und deswegen mache ich aus zwei Büchern auch eine Predigtreihe. Welche Ereignisse werden hier in diesen Büchern beschrieben? Wir befinden uns zum Start dieses Buches in den Jahren 539, 538 vor Christus. Das ist ungefähr 70 Jahre her, dass König Nebukadnezar, der König des Babylonischen Reiches, das Volk Israel in einem längeren Krieg besiegt hat. Und in diesem Krieg hat er die Hauptstadt Jerusalem völlig dem Erdboden gleichgemacht. Der Tempel wurde zerstört. Und die wertvollen goldenen und silbernen Geräte aus dem Tempel hat er mitgenommen nach Babylon und hat sie dort in den Tempel seiner Götter gestellt. Und den Großteil der Bevölkerung, vor allem die Oberschicht, die Einflussreichen, die Stützen der Gesellschaft, die hat er in das Zentrum seines Reiches umgesiedelt. Und wegen dieser Umsiedlung spricht man auch von der babylonischen Gefangenschaft. Ja, nicht nur der Tempel war verloren gegangen, nicht nur Jerusalem war zerstört, sondern auch das Land, was Gott Abraham und seinen Nachkommen versprochen hatte, das war verloren gegangen, weg. Aber wir haben eben gelesen bei Jeremia, Gott hat auch versprochen, nach 70 Jahren wird die Gefangenschaft vorbei sein. Da wird Gottes Gericht vorbei sein. Gott hatte immer wieder gesagt, diese Gefangenschaft wird kommen als Strafe für eure Sünden, aber meine Gnade ist nicht zu Ende. Nach 70 Jahren wird die Gefangenschaft zu Ende sein und ich werde euch zurückführen. Oder anders gesagt, Gott wird sie befreien, damit sie ihn wieder anbeten können. Und das bringt uns zum ersten Punkt, die Befreiung zur Anbetung ist Gott gewirkt. Wir haben ja eben einige Stellen aus dem Propheten Jeremia gelesen, wo Gott sagt, ich werde mein Volk wieder zurückführen. Und genau das passiert jetzt. Damit steigt das Buch Esra ein. Kapitel 1, Vers 1. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Und dann bestimmt dieser persische König Folgendes. Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Ja, wir begegnen hier Kyros. Der König, der alles wieder rückgängig macht. In den 70 Jahren seit dem Sieg von Nebukadnezar war das alte babylonische Königreich abgelöst worden durch ein neues Königreich, nämlich das der Meder und Perser. Und deren erster König, Kyros, der lässt jetzt das Volk Israel wieder zurückziehen. Und wenn man sich dieses Edikt, was er erlassen hat, so anschaut und durchliest, denkt man sich, wow. Wo hat dieser König seinen Glauben gefunden? Aber vermutlich hat er gar nicht seinen Glauben gefunden. Vermutlich hat Kyros einfach an viele Götter geglaubt. Ja, sein persischer Gott war der höchste in seinem Weltbild. Aber die anderen Götter von all den Völkern, die er beherrscht hat, die gab es natürlich auch in seiner Vorstellung. Und er hat sich vermutlich gedacht, am besten wäre es doch, wenn jedes dieser Völker seinen Gott anbetet und dieser Gott mich dann zusätzlich auch noch segnet. Ja, Nebukadnezar damals, er hat sich sowas gedacht wie, ich siedle einfach die besiegten Völker alle um. Dann verhindere ich, dass sie regionale Aufstände machen. Kyros hat sich wohl sowas gedacht wie, ich schicke die zurück in ihr Land, dann segnet mich nämlich auch noch deren Gott. Also nach dem Motto, wenn so ein Jude in Jerusalem seinen Gott anbetet und der mich dann auch noch segnet, dann kann das ja für meine Herrschaft echt nicht schaden. Aber was auch immer er im Hintergrund gedacht hat, Gottes Wort sagt es uns nicht ausdrücklich. Gottes Wort zeigt uns hier etwas anderes. Und zwar, dass die Rückkehr Gottes Plan war. Dass diese Rückkehr Gott gewirkt war. Und wir sehen das hier in Kapitel 1 an mindestens 4 Dingen. 4 Gründe, woran du siehst, dass es Gottes Wirken war, dass die Juden wieder zurückkehren durften. Erstens, er hat es durch Jeremia verkündigen lassen, Jahrzehnte vorher. Damals hat er es gesagt, jetzt zieht er es durch. Zweitens, ebenfalls in Vers 1, es war Gott, der den Geist des Kyros erweckt hat. Ja, was auch immer Kyros gedacht hat, was auch immer seine Motive waren, Gott hat für diesen Erlass gesorgt. Gott ist es, der die Geschichte lenkt. Drittens, Gott hat nicht nur den Geist von Kyros erweckt, sondern auch den der Israeliten. Vers 5, da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte. Erweckte, das ist derselbe Ausdruck wie in Vers 1 für das, was Gott bei Kyros gemacht hat. Gott hat nicht nur in das Leben von dem König eingegriffen, sondern auch in das Leben von jedem Einzelnen, der dann tatsächlich auch zurückgelaufen ist. Und der vierte Grund, woran du siehst, dass es Gottes Wirken war, sie werden mit Geschenken überschüttet. Ja, das war Teil des Befehls von Kyros, Vers 4. Die Nachbarn sollten den Auswanderern Dinge mitgeben. Aber die Nachbarn haben weit mehr gegeben, als Kyros gesagt hat. Und die haben das sogar freiwillig gemacht. Vers 6. Ja, stell dir mal vor, du hast einen Nachbarn, der Flüchtling ist. Ja, der kommt aus Syrien oder der Ukraine oder sonst woher. Und du verstehst dich ganz gut mit ihm. Und eines Tages klingelt es bei dir an der Haustür. Du machst die Haustür auf und er steht vor der Haustür und sagt, du, ich wollte mich verabschieden, da wo ich herkomme, ist die Situation jetzt besser, ich gehe zurück. Bevor du irgendwas sagst, drehst du dich um, läufst in dein Schlafzimmer, öffnest deine Schmuckschatulle, nimmst alles raus, was da drin ist, Während du zurück zur Haustür läufst, läufst du auch noch an deinem Portemonnaie vorbei, öffnest es, nimmst alle Scheine raus und drückst sie dem völlig verdutzten Mann vor der Haustür in die Hände. Was? Das würde vermutlich keiner von uns jemals so machen. Aber damals ist es so passiert. Und Kyros selbst hat sich auch nicht lumpen lassen. Ja, in den Versen 7 bis 11 lesen wir ausführlich, wie er die wertvollen Tempelgeräte, die Nebukadnezar 70 Jahre vorher gestohlen hatte, alle zurückgegeben hat. Und zwar in Vers 8 lesen wir dieses eine Wort, er hat das abgezählt gemacht. Und auch diese Rückgabe hat Gott schon Jahrzehnte vorher ankündigen lassen. Wir hatten das in Jeremia 27 gelesen. Was steht unterm Strich? Alles, was wir hier lesen an Ereignissen in Kapitel 1, ist völlig überraschend. Sowas machen Könige nicht, sowas machen auch Nachbarn nicht. Aber alles war so von Gott Jahrzehnte vorher angekündigt worden. Es war Gott gewirkt. Gott ist der große Befreier. Ja, wenn du dir die Geschichte des Alten Testaments mal im Überblick anschaust, haben wir da viele kleine Geschichten. Aber eigentlich ist das Alte Testament die Geschichte von zwei großen Befreiungen. Am Anfang vom Alten Testament, es ist die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, durch die Wüste, ins verheißene Land. Und dann ist das Volk im verheißenen Land, vergeigt es aber durch die Sünde, landet in der babylonischen Gefangenschaft und am Ende des Alten Testaments lesen wir, wie Gott sein Volk ein zweites Mal befreit. Und wenn man beide Befreiungsgeschichten miteinander vergleicht, dann fällt auf, manche Dinge sind fast genau gleich. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Nachbarn dem Volk ganz viele Dinge mitgegeben haben. Das ist so in Ägypten gewesen und das ist hier jetzt wieder so. Gibt es aber auch Dinge, die macht Gott völlig unterschiedlich. Die Befreiung aus Ägypten, wenn ihr die Geschichte ein bisschen kennt, die zieht er knallhart durch gegen den Widerstand des Königs. Ja, er verstockt sogar das Herz des Pharao. Hier befreit er sein Volk, indem er das Herz des Königs weich macht, erweckt. Siehst du die Macht deines Gottes? Er kann genauso befreien, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Er kann es auch ganz anders. Er hat die Weltgeschichte in seiner Hand. In den Sprüchen lesen wir an einer Stelle, er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und jetzt leben du und ich natürlich in anderen Zeiten. Ja, Gottes Volk gibt es heute nicht mehr nur in einem Landstrich im Nahen Osten, es gibt es auf der ganzen Welt. Und auch Anbetung ist nicht mehr an einen Landstrich im Nahen Osten gebunden. Aber eine Sache haben wir mit den Israeliten damals gemeinsam. Auch du musstest befreit werden, um deinen Gott anzubeten. Auch du musstest befreit werden, um deinen Gott anzubeten. Deine Gefangenschaft war nicht im Königreich von Babylon, sondern im Königreich der Finsternis. So nennt es das Neue Testament. Du warst gefangen in deiner Schuld und Sünde. Und das ist eine viel schlimmere Gefangenschaft, ein viel schlimmeres Königreich als das in Babylon. Denn es hält erstmal jeden Menschen in seinem Würgegriff. Und wie die Israeliten damals, musstest du von Gott aus diesem Königreich befreit werden. Auch deine Befreiung ist Gott gewirkt, von Gott geplant und von Gott durchgeführt. In Kolosser 1 lesen wir, er, Gott, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Ja, du hast es nicht selbst getan, es hat Gott getan. Aber in dem Fall nicht durch einen Erlass eines Königs mit goldener Krone, bei dem er das Herz verändert hat. Sondern in dem Fall durch den schrecklichen Tod eines Königs mit Dornenkrone, der zudem noch sein eigener Sohn ist. Und wie bei dieser Befreiung hier, hat Gott auch deine Befreiung schon lange vorher geplant. In 2. Timotheus 1, Vers 9 lesen wir, er hat uns ja errettet, nicht aufgrund unserer Werke, ja, du hast dich nicht selbst befreit, sondern aufgrund seines eigenen Plans und seiner Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ja, dich zu befreien hat Gott vor ewigen Zeiten geplant. Und von Gott, das hat er in dieser Zeit ausgeführt. Und diese Befreiung kommt heute jedem zugute, der an ihn glaubt. Damit du frei bist, frei von der Sünde und frei dazu, ihn anzubeten. Das zu tun, wozu du gemacht bist. Diese Befreiung ist Gottes Geschenk, aber sie ist kein Bonus. Sie ist nicht einfach so der Zuckerguss auf der Torte deines Lebens, sondern diese Befreiung ist für dich absolut notwendig. Mein zweiter Punkt, die Befreiung zur Anbetung ist nötig. Ja, ohne dass Gott dich befreit, kannst du ihn nicht anbeten. Ohne dass Gott dich befreit, bist du gefangen, irgendetwas anzubeten, außer ihn. Das Volk Israel musste zurück nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Es gibt natürlich eine Einschränkung. Das galt nicht absolut. Denn das hätte ja bedeutet, dass sie in den 70 Jahren, wo sie in der Gefangenschaft waren, gar nicht hätten beten können. Aber es wird sehr deutlich, wie wichtig es ist, nach Jerusalem zurückzukehren, um dort anzubeten. Ja, fast jeder von euch wird die Geschichte kennen von Daniel in der Löwengrube. Sie spielt zeitlich ein bisschen später, und zwar in Babylon, in der Gefangenschaft. Und Daniel kommt ja in die Löwengrube, weil er gebetet hat. Das heißt, man konnte tatsächlich auch weit weg von Jerusalem Gott anbeten, zeigt uns Daniel. Aber spannend ist, wie Daniel gebetet hat, bevor er in der Löwengrube gelandet ist. Er hat ausdrücklich gebetet nach Jerusalem orientiert oder hingewandt. Und hier in den beiden Kapiteln in Esra, da taucht das Wort Jerusalem 9-mal auf. Davon alleine 7-mal in Kapitel 1. Ja, wenn man Kapitel 1 liest und darauf achtet, wie oft da Jerusalem steht, dann kriegt man irgendwann den Eindruck, ja, ich hab's jetzt verstanden, die sind zurück nach Jerusalem. Ich weiß, ich hab's begriffen. Der Name der Stadt wird fast penetrant oft wiederholt. Warum? Weil es der Ort ist, wo Gott angebetet werden wollte. Und deswegen musste das Volk aus der Gefangenschaft befreit werden, um dort anzubeten. Wir haben einen Psalm im Buch der Psalmen, der aus der Gefangenschaft stammt. Psalm 137. Und da beten die Leute, an den Strömen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Wie sollten wir dem Herrn Lieder singen? Und jetzt kommt's. Auf fremdem Boden. Befreiung zur Anbetung ist nötig. Das galt damals für die Juden in Babylon und das gilt für dich und mich heute. Ja, und als Christen heute sind wir dankbar dafür, dass wir Gott überall anbeten dürfen. Anbetung ist anders als im Alten Bund heute nicht mehr gebunden an einen Ort, nicht mehr an die Stadt Jerusalem und den Tempel. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die Bibel sagt nicht nur, damals war das eben in Jerusalem und heute kannst du ihn überall anbeten. Das stimmt natürlich, aber die Bibel geht noch tiefer. In Hebräer Kapitel 12 stellt Gottes Wort Anbetung damals im Alten Bund der Anbetung heute im Neuen Bund gegenüber. Aber das Neue Testament sagt an der Stelle interessanterweise nicht, damals war es halt in Jerusalem und heute ist es überall. Sondern das Neue Testament sagt uns, damals war Anbetung auf der Erde, heute ist Anbetung im Himmel. Hebräer 12, Vers 22 sagt, wenn wir heute als Gemeinde, als die, die befreit sind von Gott, wenn wir heute anbeten, dann sind wir zu Gast. Wo? Im himmlischen Jerusalem. Konkret lesen wir da, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Wir könnten also sagen, auch du und ich, wir mussten befreit werden nach Jerusalem, um anzubeten. Nur unser Jerusalem ist woanders, wo viel Besseres. Aber wen konkret befreit denn Gott? Wir waren damals diese Leute, deren Geist Gott erweckt hat, von denen wir in Kapitel 1, Vers 5 lesen. Das erfahren wir in Kapitel 2. Und zwar in aller Ausführlichkeit. Kapitel 2 ist voll von Namen. Ich habe euch erspart, sie euch alle vorzulesen, aber schon die, die ich euch vorgelesen habe, haben bei euch vielleicht zu der Frage geführt, wen interessieren eigentlich diese ganzen Namen? Würde da nicht ein Vers reichen? Ja, zum Beispiel Vers 64 von Kapitel 2. Da heißt es, die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360. Hätte das nicht gereicht? Dann hätte man sich viel Papier gespart. Gott sagt nein. Denn für ihn waren diese Menschen, die er zur Anbetung befreit hat, keine undefinierte Masse, keine anonyme Zahl, sondern Menschen, die er ganz persönlich gesehen hat und die er ganz persönlich befreit hat. Das ist der dritte Punkt für heute Morgen. Die Befreiung zur Anbetung ist persönlich. Der Kapitel 2 listet die Rückkehrer nach Familien auf. Zuerst in Vers 2 die 11 Anführer. In Nehemia 7 lesen wir später dann eine ähnliche Liste. Da gibt es dann noch einen 12. Anführer. Deswegen ist hier vermutlich beim Abschreiben einer verloren gegangen. Vermutlich waren es 12. Und die wichtigsten dieser 11 oder 12 Anführer, das waren die ersten beiden in dieser Liste. Serubabel und Jeschua. Serubabel, das war ein Nachfahre von König David. Also wenn man nicht in die babylonische Gefangenschaft gegangen wäre, dann wäre der jetzt wahrscheinlich König. Und er war deswegen sowas wie der weltliche Anführer der Rückkehrer. Und daneben gab es Jeschua, das war der hohe Priester, also sozusagen der geistliche Leiter. Beide kennt ihr vielleicht noch aus der Reihe durch die Propheten Haggai und Zacharia, die ich vor ein paar Jahren gehalten habe. Und dann gibt es noch einen dritten Namen, das ist dann Nehemia. Jetzt könnte man denken, das ist jetzt der Nehemia aus dem Buch Nehemia. Aber so leicht ist es nicht. Denn Esra und Nehemia, die beiden Namensgeber von den Büchern, die haben zu der Zeit noch lange nicht gelebt. Die haben ungefähr 80 bis 100 Jahre später gelebt und gewirkt und deren Geschichten lesen wir deswegen auch weiter hinten in den Büchern erst. Die gab es zu der Zeit noch gar nicht. Und nach diesen 11 oder 12 Leitern kommen dann verselang die Namen der normalen Israeliten nach ihren Familienverbänden. Und dann, ab Vers 36, werden 6 besondere Gruppen aufgezählt. Die Priester, die Leviten, die Sänger, die Torhüter, die Tempeldiener und die Knechte der Söhne Salomos. Und all diese 6 Gruppen waren wichtig für den Tempelgottesdienst, also für die Anbetung. Die Anbetung ist der Grund, warum alle anderen Israeliten am Anfang erstmal nach Familien aufgelistet werden und nicht nach ihren Tätigkeiten. Ja, man hätte die ja auch nach Berufen zum Beispiel aufteilen können. Ja, die Zimmerleute und die Dachdecker und die Maurer und dann später eben die Priester und die Leviten und so weiter. Aber das ist hier nicht zentral. Ja, hier werden nur die Berufsgruppen erwähnt, die für die Anbetung entscheidend waren. Ja, nicht, weil alles andere unwichtig wäre. Ja, später wird dann auch der Tempel wieder aufgebaut und die Mauern in Jerusalem. Und dann lesen wir von all diesen Berufsgruppen, weil sie dann wichtig werden. Aber der entscheidende Grund für die Rückkehr war eben die Anbetung Gottes. Und deswegen werden hier nur diese Berufsgruppen aufgezählt. Aber alle Familien werden genannt, unabhängig von ihrem Beruf. Sie werden einzeln aufgezählt und damit wird klar, Gott sorgt sich um die Einzelnen. Ja, er hat jede Familie durch seinen Geist erweckt, die losgezogen ist. Kapitel 1, Vers 5. Er hat jede Familie gesehen, er hat jede Familie gezählt, er hat jede Familie bewahrt. Er kennt den Namen von jeder Familie und er hat jede Familie an ihren Ort gesetzt. Kapitel 2, Vers 1 am Ende. Und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten und dann heißt es, jeder in seine Stadt. Jeder. Ja, wenn Gott an unsere Gemeinde denkt, und sich über unsere Gemeinde freut, oder wenn er beschließt, dass wir an dem einen oder anderen Punkt Korrektur oder Erziehung brauchen, dann denkt er einerseits an eine Gruppe. Dann denkt er an uns als den Leib Christi, wie das Neue Testament uns zeigt. Aber er denkt eben nicht an so eine undefinierbare Masse oder undefinierbare Gruppe von Menschen, sondern Gott sieht gleichzeitig jeden einzelnen Menschen in der Gemeinde. Er sieht dich. Er sieht dich mit deinen Sorgen, er sieht dich mit deinen Fragen, er sieht dich mit deinen Sünden, er sieht dich mit deinen Freuden, er sieht dich mit deinen Kämpfen, deinen Stärken, deinen Schwächen. Gott sieht dich persönlich, jeden Einzelnen von uns, heute Morgen. Aber er weiß auch ganz genau, wer nicht dazu gehört. Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist, aber diese ganze Liste mit Namen, die alle dazugehören, die endet mit einer etwas seltsamen Episode. Mit ein paar Leute, die mitgekommen sind, aber die ihre Abstammung nicht nachweisen konnten. Ja, wir lesen das ab Kapitel 2, Vers 59. Einige von ihnen durften zum Beispiel nicht als Priester dienen. Als Priester musste man von Levi und Aaron abstammen. Man hat dann beschlossen, okay, wir benutzen später das Urim und Tumim, um herauszufinden, ob die Leute dazugehören oder nicht. Urim und Tumim waren so zwei Steine in der Brustplatte des Hohepriesters. Und die hat man im Alten Testament immer wieder genutzt, um Gottes Willen herauszufinden. Was wird an dieser kurzen Episode deutlich über ein paar Menschen, die ihre Abstammung nicht nachweisen konnten? Sie zeigt uns, du zählst nicht automatisch zu den Befreiten. Nur weil du zum Beispiel Mensch bist oder einen Gottesdienst besuchst oder dich zu einer Gemeinde hältst. Damals wie heute gibt es ganz klare Kriterien. Ja, damals in der besonderen Situation der Priester war es die Abstammung von Levi und Aaron. Ist heute nicht mehr so. Heute ist das Kriterium der Glaube an Jesus Christus. Gott hat auch so eine Liste mit Namen drauf. Mit den Namen von jedem Einzelnen, der an ihn glaubt. Aber eben auf dieser Liste stehen auch nur die, die an ihn glauben. Diese Liste ist das Buch des Lebens. Und wenn du heute Morgen hier bist und wenn du feststellst, ich glaube noch nicht, ich stehe noch nicht auf dieser Liste drauf, dann lade ich dich ein und fordere dich auf, komm zu Jesus. Komm heute zu ihm und glaube daran. Und wenn du persönlich draufstehst, weil du an Jesus Christus glaubst, dann sagt Jesus zu dir in Lukas Kapitel 10, Vers 20, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich habe die Predigt begonnen mit Beispielen von Menschen, die für etwas Größeres leben. Zumindest für etwas, was sie für größer halten. Dafür geben sie viel auf und manchmal schrecken sie nicht mal vor Gewalt zurück. Und was diese Menschen alle gemeinsam haben, die es fanatisch tun oder die es auch ganz gut bürgerlich irgendwas anbeten, sie haben alle gemeinsam, dass sie sich durch ihre Anbetung, was auch immer der Gegenstand der Anbetung ist, etwas erhoffen. Und zwar Lebensglück, Bestätigung, Befreiung. Und die Botschaft der Bibel, und zentral die Botschaft dieser beiden Kapitel, ist das radikale Gegenteil dazu. Denn hier wird das Volk Israel nicht dazu aufgefordert, anzubeten, damit Gott sie segnet oder befreit. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mit keinem einzigen Wort wird in diesen zwei Kapiteln darüber gesprochen, dass das Volk Israel irgendetwas dazu beigetragen hätte, dass Gott sie befreit. Die haben sich nicht dazu qualifiziert. Was haben die denn gemacht? Was haben die dazu beigetragen? Selbst die Entscheidung zu gehen, hat Gott in ihr Herz gelegt. Kapitel 1, Vers 5. Er hat es erweckt. In den meisten Weltanschauungen ist es so, Menschen beten an, um befreit zu werden. Weißt du was? Bei Gott ist es andersrum. Und die Sache ist, nur weil es andersrum ist, kannst du auch wirklich von Herzen anbeten. Ein vierter und letzter Punkt, die Befreiung zur Anbetung ist motivierend. Ja, der Großteil der Kapitel 1 und 2 berichtet darüber, warum die Israeliten zurück nach Jerusalem gegangen sind und wer da zurückgegangen ist. Wir erfahren nicht, wie die Reise war, das würde uns ja auch interessieren. Und wir erfahren nur ganz kurz, was die Leute gemacht haben, als sie angekommen sind. Aber was wir da erfahren, ist spannend. Vers 68. Und als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, ja, gemeint ist eine völlig verkohlte Ruine, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte wieder aufbauen könnte. Ja, ich habe so ein paar Gedanken, wenn ich das lese. Ja, es ist ja erstens super, dass die freiwillig von ihrem Besitz abgegeben haben. Aber hätte es nicht erstmal, wenn man so ankommt, andere Prioritäten gegeben? Ja, erstmal ankommen. Dann die eigenen Häuser mal wieder herrichten. Ja, den Kamin hochfahren, das Dach abdichten. Auch das haben sie gemacht, keine Sorge. Das lesen wir im letzten Vers, in Vers 70. Aber als allererstes, als sie angekommen sind, haben sie von ihrem Besitz abgegeben für den Bau des Tempels. Erstaunlich, oder? Und noch was ist erstaunlich daran, denn eine Sache hatte doch eigentlich Kapitel 1 klargestellt. Wenn es an irgendwas nicht gemangelt hat, dann war das irgendwas für den Tempel, um den wieder aufzubauen. Die Nachbarn hatten ihnen doch gegeben, ihnen fast die Sachen hinterhergeworfen und dann hat Kyros noch ganz viel gegeben. Eigentlich war doch genug da. Also hätte man nicht doch erstmal andere Prioritäten setzen können? Das Ende von unserem Abschnitt zeigt uns, nein. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es gibt nichts Besseres. Es gab damals nichts Besseres, als Dinge für den Tempelbau zu geben. Anbetung ist das Wichtigste in deinem Leben. Für Anbetung bist du geschaffen und zur Anbetung bist du befreit. Anbetung ist hier das Thema. Und das haben die Leute verstanden. Das ist die Priorität. Und deswegen gehen sie zuerst zum Ort der Anbetung und sie geben für den Ort der Anbetung. Vielleicht ist dein Geld und dein Besitz das beste Zeugnis dafür, wem dein Herz gehört und was du anbetest. Bei der Frage, wofür lebst du, was betest du an, sprechen deine Kontoauszüge eine sehr deutliche Sprache. Aber warum waren die Leute so motiviert, direkt nach der Ankunft für den Tempel zu geben? Es war nicht so, dass sie einfach angekommen sind, sich überlegt haben, was könnten wir machen und dann ist ihnen eingefallen, boah, erstmal muss ich was von meinem Geld loswerden. Nein, wenn wir uns die gesamten ersten beiden Kapitel im Überblick anschauen, dann fällt etwas auf. Es fängt damit an, dass die Israeliten mit Geld und Gold und Besitz überschüttet wurden bei ihrem Auszug. Und wir haben schon gesehen, das ist so absurd, das kann man menschlich gar nicht erklären. Gott in seiner Gnade hat sie nicht nur befreit, sondern mit ganz viel Besitz ziehen lassen. Und das motiviert sie jetzt am Ende unserer Geschichte selbst zu geben. Ich habe schon gesagt, in den meisten Religionen und Weltanschauungen ist die Reihenfolge, ich bete an und wenn ich das richtig mache, dann segnet mein Gott mich hoffentlich. Aber dann wird die Anbetung zum Pflichtprogramm. Ich tue etwas damit oder um zu. Dann wird Anbetung anstrengend, dann ist es irgendwie so ein Teil eines Deals, eine Bedingung, die ich zu erfüllen habe. Aber wenn Gottes Befreiung, wenn sein Segen, seine Gnade, seine Geschenke am Anfang der Geschichte stehen, wie wir es hier sehen und auch in der gesamten Geschichte der Bibel, dann wirst du dazu befreit und dann wirst du dazu motiviert, wirklich von Herzen anzubeten. Aus Dankbarkeit und nicht aus Druck. Und wie gesagt, dein Geld ist nicht der einzige Weg, um anzubeten, aber hier zeigt uns Gottes Wort, es ist einer der zentralen Wege, wie du Gott anbeten kannst und anbeten sollst. In Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, wie Gott dafür gesorgt hat, dass die Nachbarn die Israeliten freiwillig mit Gaben beschenkt haben. Kapitel 2, Vers 68 lesen wir dasselbe Wort, dass die Israeliten freiwillig gegeben haben. Gott befreit dich, damit du frei bist, ihn anzubeten. Gott befreit dich, damit du motiviert bist, ihn anzubeten. Und wir haben schon gesehen, du wurdest natürlich nicht befreit aus einer Gefangenschaft in Babylon, sondern du wurdest befreit aus der Gefangenschaft im Machtbereich der Sünde. Dein Ziel ist nicht Jerusalem hier auf der Erde, sondern das neue, das himmlische Jerusalem, wo du jetzt durch den Heiligen Geist schon sein darfst, schon anbeten darfst. Der Preis dafür ist auch ein Edikt des Königs. Aber bei dir steht nicht drauf, geh nach Jerusalem, sondern bei dir steht drauf, es ist vollbracht. Und deine Beute, mit der du ziehen darfst, das ist das ewige Leben in der Gemeinschaft mit diesem König. Und als dieser König hier auf der Erde war, da war er einmal zu Gast bei einem Pharisäer zum Essen. Und als er da so saß und gegessen hatte, kommt plötzlich eine Frau rein und sie war in der gesamten Stadt für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt. Die Frau geht zu Jesus, sie hat eine Flasche von teurem Öl dabei, gießt es Jesus über die Füße, fängt an zu weinen, das Öl mischt sich mit ihren Tränen, dann nutzt sie ihre Haare, um die Füße von Jesus wieder trocken zu reiben und Jesus lässt es einfach mit sich machen. Und der Raum von diesen Gästen bei diesem Festmahl, er ist in Schockstarre. Wie kann er das tolerieren? Wie kann er das tolerieren? Dann gibt Jesus dieser Tischgemeinschaft eine Lektion. Er zeigt auf die Frau und sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum, deswegen hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und ich möchte dir ganz ehrlich die Frage stellen, bist du vielleicht manchmal ein so zurückhaltender Anbeter, ja, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinem Herzen, weil du die Befreiung aus deiner Gefangenschaft für so wenig bedeutsam hältst? Für vielleicht selbstverständlich? Mach dir klar, deine Gefangenschaft war übel. Deine Befreiung ist das größte Geschenk überhaupt. Sie ist Gott gewirkt, sie ist notwendig und sie ist persönlich. Und die Frage an dich heute Morgen ist, was macht diese Erkenntnis mit deiner Anbetung? Amen.